Guten Morgen miteinander, ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen im Namen von Open Doors. Mein Name ist Roland Stangl, ich komme von Niederohrdorf, das war zwischen Bad und Bremgarten, also ein Katzensprung da gsi. Und ich bin sehr gern da, vielleicht können sich einige von euch noch erinnern, es ist 4 Jahre her, 2019 im November bin ich das erste Mal da gsi. Und freut mich, dass ihr einmal mehr offene Türen habt für das Thema, was nicht selbstverständlich ist. Und was ich mir noch viel mehr wünsche, nicht nur eine offene Tür da, sondern dass ihr ein offenes Herz habt für das Thema. Aber sonst wäret ihr ja nicht da, ihr habt ja gewusst, was auf euch zukommt heute Morgen. Ich bin jetzt rund 11 Jahre mit Open Doors unterwegs und habe in dieser Zeit natürlich auch zahlreiche Reisen zu verfolgten Christen gemacht in verschiedensten Ländern. Von Ägypten, Algerien, Marokko, Indien und so weiter, China. Und ich möchte euch jetzt einfach einen Einblick geben, wie ich die Menschen erlebt habe. Und das soll uns Mut machen. Also das ganze Thema, das ja auf den ersten Blick ein schweres Thema scheint, Christenverfolgung, hat zwei, das Thema hat wie zwei Seiten der Medaille. Eine tragische, zweifellos, aber eine ermutigende. Wenn man sieht, wie Gott, wie Jesus die Gemeinde durchträgt und wie die Gemeinde Jesu wächst. Und beides möchte ich euch heute weitergeben. Beim letzten Besuch habe ich über Indien geredet. Vielleicht ist das noch im Hinterkopf einzeln. Heute rede ich über kein bestimmtes Land, wie ihr den Titel seht, ist es Thema Gottes verborgenes Wirken, das, was man eben nicht in den Medien, im Fernsehen, in den Zeitungen gehört. Da möchte ich euch weitergeben und das vor allem im Kontext der islamischen Welt. Ich habe meinen Beitrag jetzt in zwei Teile gemacht. Am Anfang so ein Ankommen, ein Warm-up, sagt man auf Englisch, dass er auch ein bisschen reinkommt in das Thema, möchte ich euch im ersten Teil, bevor wir dann in den Lobpreis kommen, einen Überblick geben, wie sieht denn die Situation der verfolgten Christen weltweit aus. Und dazu hat ja Open Doors den sogenannten Weltverfolgungsindex. Und da möchte ich euch einen Einblick geben, wo gibt es denn Verfolgung weltweit? Christenverfolgung gibt es ja, seit es Gemeinde Jesu gibt. Apostelgeschichte, die Steinigung von Stephanus und dann ist es losgegangen. Und das zieht sich in einen roten Faden durch. Das ist die eine Seite, aber die Christen von damals, die sind ja dann nicht nur, haben sich nicht nur verdrückt, geflüchtet, sondern sind rausgegangen und haben das Evangelium trotz der Verfolgung weitergegeben. Darum ist es auch bei uns angekommen. Im Johannes 16 können wir ja lesen, kein Diener ist grösser als der Herr. So wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das ist etwas, wo Jesus den ersten Nachfolger weitergegeben hat und das gilt bis heute eigentlich. Der Weltverfolgungsindex wird das ja 30-jährig. Open Doors macht immer eine Evaluation weltweit, wo ist die Verfolgung präsent. Und ihr seht hier eine Weltkarte von Ost nach West. Es zieht sich tatsächlich auch da visuell wie ein roter Faden durch die ganze Welt. Und die Nummern, das ist quasi eine Rangliste, wo die Verfolgung stärker oder am stärksten ist. Und das geht über bis auf Südamerika, bis auf Mexiko, Kuba, Nicaragua, Kolumbien. Von Ost nach West. Und wenn man die Zahl von 360 Millionen, das ist eine Schätzung, das ist eine konservative Zahl, vor Augen nimmt. 360 Millionen, das ist ja fast halb Europa. Und als ich angefangen habe, vor 10 Jahren, habe ich noch eine Zahl von 120 Millionen an die Wand projiziert. Und in diesen 10 Jahren hat es sich verdreifacht. Und es tut sich jedes Jahr steigern. Und dahinter ist nicht nur eine Zahl, sondern es sind menschliche Schicksale, es sind Glaubensgeschwister. Und das ist eine Tragödie, das kann man ganz sicher sagen. Aber es gibt eben auch noch die andere Seite. Das Ziel von der Christenverfolgung, das kann man ja eigentlich in einem Satz auf den Punkt bringen. Das Ziel ist die Verbreitung von der guten Nachricht von Jesus Christus zu bekämpfen, zu verhindern oder mindestens zu behindern. Das ist das Ziel. Das ist der Widersacher am Werk, wo Menschen, ob im buddhistischen, islamistischen oder im hinduistischen Kontext, instrumentalisiert, dass sie die Christen verfolgen. Verfolgung ist so ein Überbegriff. Dahinter steckt Diskriminierung, Drohungen, Gefängnis bis zum Tod, weil man mutig zu Jesus sich bekennt. Dokumentiert sind im vergangenen Jahr knapp 4'000 Menschen umgebracht worden. Aber die Dunkelziffer ist viel höher. Und wenn wir ein bisschen näher anschauen, wo die Verfolgung am stärksten ist, so ist unrühmlich auf Platz 1 seit, man kann sagen, von Anfang an Nordkorea einsam an der Spitze. Aktuell schätzt man, dass etwa 40'000 Christen, Familie, ganze Familien mit Kind inhaftiert sind im Gefängnis. Und oft, weil sie gar nicht aktiv etwas gemacht haben, sondern allein der Besitz von einer Bibel langt, dass sie inhaftiert werden und oft nicht mehr lebendig rauskommen. Und trotzdem verbreitet sich die gute Nachricht in Nordkorea. Die Untergrundkirche wächst. Und das ist irgendetwas, was nicht in unseren Verstand, in unsere Logik passt. Je stärker die Verfolgung ist, je mehr wächst im Untergrund die Gemeinde Jesu. Das ist das Wirken von Gott, vom Heiligen Geist. Und wenn ihr da seht, die anderen Plätze, 2, 3 bis 10, haben fast, mit Ausnahme vielleicht von Nigeria, wo 50-50 ist, 50% Christen und 50% Muslime, haben alle einen islamistischen Hintergrund. Und das ist eigentlich die Tendenz, dass die Verfolgung weltweit im islamischen Kontext mit Abstand am stärksten ist. Warum? Da komme ich noch dazu. Aber die gute Nachricht ist, Verfolgung hemmt die Ausbreitung vom Evangelium nicht. Ihr werdet es nachher hören im islamischen Kontext. Die Gemeinde Jesu wächst, da können wir noch staunen. Aber es braucht treu das Bekenntnis von diesen Christen. Automatisch passiert das nicht. Und es braucht auch unsere Gebet. Sie haben mir bei meinen Reisen immer wieder gesagt, wir spüren euer Gebet, wenn ihr uns unterstützt. Nicht nur die finanzielle und praktische Unterstützung, sondern Fürbitte, dass wir sie tragen. Auf meinen Besuch habe ich dann oft gefragt, ja, was ist denn euer wichtigste Anliegen, wo wir für euch beten können? Was können wir im Gebet, was ist am vordergründigsten? Weil es ist euer Hauptanliegen, das wir haben. Was denkt ihr, was ist da für eine Antwort gekommen? Betet für uns, dass die Verfolgung aufhört, dass wir in Freiheit leben können. Wäre doch naheliegend. Das würden wir doch vermutlich wünschen, wenn wir in so einer Situation sind. Und ihre Antwort ist eigentlich unisono. In allen Ländern, wo ich war, war mehr oder weniger ähnlich. Sie hat nämlich gelutet, betet für uns, dass wir weiterhin den Mut haben, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Erstaunlich. Da können wir lernen, da können wir uns motivieren lassen, in unserem Umfeld, das eben auch zu praktizieren. Unsere verfolgten Glaubensgeschwister haben wirklich ein Herzensanliegen. Sie möchten, dass sie das Evangelium weitergeben können, wie es im 1. Petrus 3,15 zitiert wird, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu geben über die Hoffnung auf Jesus, die euch erfüllt. Ich wage zu sagen, dass die verfolgten Christen Missionare der heutigen Zeit sind. Das sind Missionare, wo das Reich Gottes wächst. Im Verborgenen passiert da in vielen Ländern, vor allem zum Beispiel in Iran, Erweckungen. Erweckungen, wie wir es uns in der Schweiz wünschen, dass Reich Gottes wächst. Und wir haben einfach die Aufgabe, die Christen seit 70 Jahren von Open Doors aus zu unterstützen, damit sie Salz und Licht sein können. Und da zum Abschluss von dem ersten Teil einfach einen kurzen Überblick, wo wir tätig sind. Wir sind insgesamt in rund 75, über 70 Ländern tätig, mit über 200 Projekten, eigentlich auf der ganzen Welt, mit 1500 Mitarbeiter, die bei Open Doors arbeiten, aber mit Zehntausenden von freiwilligen Mitarbeitern. Wir arbeiten ganz stark mit den lokalen Gemeinden vor Ort zusammen. Und das ist einmal ein erster Einblick, ein Überblick, wie die Situation weltweit ist. Und jetzt wechseln wir in Anbetung, in Lobpreis. Und nach den Liedern werde ich dann zum zweiten Teil, zum Schwerpunktthema über das verborgene Wirken von Gott in die islamische Welt dann weiter berichten. Wunderbar, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Tut immer gut, wieder den Blick weg vom Alltag, von der Situation, aufrichten zu Gott. Gottes verborgenes Wirken ist so ein der Schwerpunkt, den ich euch mitnehmen möchte. Menschen, die sich im Hinduismus oder Buddhismus oder aus dem Islam Jesus zugewendet haben, das ist eigentlich der Punkt, wo ich euch einen Einblick geben möchte, mit Schwergewicht auf dem Islam. Der mutige Glaube christlicher Konvertiten, tönt der Titel in der islamischen Welt. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen kompliziert an. Christliche Konvertiten. Ich weiß nicht, ob alle eine Vorstellung haben, was mit dem gemeint ist. Christliche Konvertiten mit islamischem Hintergrund erleben die massivste Verfolgung weltweit. Das ist meine Erfahrung, mit Abstand. Ich habe vor einigen Jahren solche Christen in Marokko und Algerien kennengelernt, aber auch in Ägypten. Und ich war beeindruckt gewesen, wie sie eben trotz dieser Verfolgung mutig im Glauben stehen. Wie sie so die Basics vom Evangelium leben. 3G, sage ich dann einmal abgekürzt. Gottes Wort, was das für eine Bedeutung hat für ihrem Leben. Wie sie täglich viel Zeit verbringen mit Gottes Wort lesen. Und das Zweite ist Gebet. Ihre Gebetszeiten sind nicht angereichert in erster Linie mit Bitten und Fürbitten, sondern mit Anbetung. Sie haben so ein Vokabular, wie sie Gott beschreiben und ihm dankbar sind. 10'000 Gründe haben wir gesungen. Die verbringen so viel Zeit, Gott zu danken für alles, was er in ihrem Leben wirkt, obwohl es ja viel oder mehrheitlich negativ ist. Aber ihnen geht die Fantasie nicht aus, wie sie Gott dankbar sind, auch für kleine Sachen. Und das Dritte ist die Gemeinschaft, wie sie in enger Gemeinschaft miteinander verbringen. Am Sonntag, der Sonntag ist nicht anderthalb, zwei Stunden, der ist oft den ganzen Tag, verbringen sie Zeit miteinander, tun sich stärken, dass sie im Alltag dann den Dienst für Jesus tun können. Zu dem Begriff christliche Konvertiten, einfach nur zum Verständnis, möchte ich das noch ein bisschen erklären. Wir nennen das abkürzt, kurz MBB. Kommt aus dem Englischen Muslim Background Believers. Und zwar Menschen, die der religiösen Hintergrund im Islam ursprünglich hatten. Und Menschen, die dann zum christlichen Glauben konvertiert haben, gewechselt haben. Das sind sogenannte Konvertiten. Dass das einfach noch ausgedeutscht ist, dass ihr das gut versteht. Wie sieht denn die islamische Welt aus? 57 Länder von den rund 200 Ländern, die wir weltweit haben, circa. 57 Länder haben als Staatsreligion den Islam. Sie sind organisiert in einer Organisation IOC. Und dort drin werden einfach die Interessen der Muslime versucht, weltweit zur Geltung zu bringen. In all diesen Ländern leben aber auch viele Christen. mehr oder weniger natürlich, einheimische Christen, Menschen, die dort geboren sind, in einem christlichen Kontext, aber die haben es ganz schwer dort. Sie leben in der Minderheit, sie haben beschränkte Bürgerrechte, sie erleben Willkür in verschiedenen Facetten, sie können sich nicht versammeln. In Ägypten kann man sich zum Beispiel nicht vom Staat anstellen lassen, wenn man einen christlichen Hintergrund hat. Sie haben oft kein Wahlrecht, keine öffentlichen oder politischen Ämter. In diesen Ländern ist die Situation von eben diesen Konvertiten, von Christen mit muslimischem Hintergrund, die dann auch den Glauben vom Islam wechseln, doppelt schwer. Man schätzt, dass weltweit, und das ist eine Schätzung, rund 20 Millionen christliche Konvertiten aktuell gibt. Es können auch deutlich mehr sein. Die Gruppe von Christen, von Konvertiten aus dem Islam, nimmt aber stetig zu in allen Ländern. Ich möchte das an einem Beispiel ein bisschen illustrieren. Iran, wo jetzt auch viel immer wieder in der gerade im Kontext jetzt mit der aktuellen Situation in Israel, mit der Hamas, wo ja vermutlich, sehr wahrscheinlich massiv unterstützt worden sind vom Iran, wie denn die Situation der Christen in Iran aussieht. Im 2004 hat es in Iran rund 500'000 Christen gehabt. Iran hat ja, wenn ich richtig informiert, 80-90 Millionen Einwohner. Also ein kleines Schärli. 50% waren traditionelle Christen, die sind im christlichen Kontext aufgewachsen. Und 50%, die Hälfte im Jahr 2004, waren sogenannte Konvertiten. Und wenn wir jetzt eine Folie weitergehen, im Jahr 2021 sind es bereits 1 Million Christen. Viele der traditionellen Christen sind geflüchtet. Auch wegen den Repressalien, die sie gehabt haben, so bilden die traditionellen Christen heute eigentlich nur noch 10% und 90% sind Konvertiten. Also innerhalb von, wenn wir, das sind ja rund 15 Jahre, haben sich Christen verdoppelt. Das wünschen wir uns natürlich auch in Europa, in der Schweiz. Aber sie machen Hoffnung, dass die Kirche im Nahen Osten nicht untergeht. Sie sind eigentlich die Kirche der Zukunft, die Konvertiten, auch im buddhistischen und im hinduistischen Kontext. Sie haben die traditionellen Christen in diesen Ländern schon überholt, mit Abstand. Im Iran ist es aber vor allem der Staat, wo die christlichen Konvertiten massiv verfolgen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, kurz. Vom Amin Afsfar Naderi aus Iran. Er hat uns seine Lebensgeschichte erzählt vor einem Jahr am Open Doors-Tag in Zofingen im Oktober. Der Amin hat 2014 an einer Weihnachtsfeier in Teheran teilgenommen und ist dort verhaftet worden. Vorwurf ist, dass er eine Hauskirche gründen wollte. Aber es war reiner Vorwand. Er ist dann 40 Tage lang ins Gefängnis gekommen, festgehalten worden. Und zwar 33 Tage in Einzelhaft. 24 Stunden helles Licht. Ohne Matratze und Decke am Boden. 12 Stunden Verhör jeden Tag. Sie haben Druck ausgeübt, dass er sein christliches Umfeld verratet, seine Freunde, die ihn zum Glauben an Jesus gebracht haben. Sie haben ihm gedroht, wenn er nicht dem Glauben abschwöre, dass sie ihn umbringen, was auch immer wieder passiert. Der Amin ist dann von dem berühmten Evin-Gefängnis in Iran verleiht worden und in einem anderen Gefängnis ein weiteres Jahr festgehalten worden. Er ist dann erstaunlicherweise für eine kurze Zeit freigelassen worden, bis die Gerichtsverhandlung stattfindet. Gegen Kaution. Christen vor Ort haben die Kaution geleistet. Und die Gelegenheit hat der Amin genützt, dass er geflohen ist. Über die Berge. Auf Europa. Und er ist in der Schweiz gelandet. Und hat da seine Frau kennengelernt und ist in der Zwischenzeit verheiratet. In Abwesenheit ist er zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Hätte er die Frau in der Schweiz nicht gefunden, wäre er abgelehnt worden. Man hat sein Gesuch, obwohl er glaubwürdig hat können zeigen, dass er aus religiösen Gründen verfolgt und verurteilt worden ist, hat man sein Gesuch nicht akzeptiert in der Schweiz. Man hat ihn wieder ausgeschafft. Warum haben es Konvertiten so schwer? Abwendung vom Islam als Religion ist verboten. Auch gemäß dem Koran hat ein Moslem das Recht, einen Nichtgläubigen oder einen, der abtrünnig wird, umzubringen. Das ist schwarz auf weiß im Koran vermerkt. Man nennt das Apostasie, Abfall vom Glauben. Und das ist eine riesengroße Schande auf die ganze Familie. Darum werden Konvertiten oft verstoßen und verfolgt. Sie verlieren ihre Sicherheit, ihren Rückhalt, ihre ganze Identität. Und das ist die sind immer ganz stark familienfokussiert in dieser Gesellschaft. Konvertiten gelten als Verräter, als Ungläubige. Und sie werden zu Feinden. Und ich möchte euch jetzt mit einem kurzen Video von knapp 5 Minuten einen Einblick geben, wo solche Betroffene ihre Situation schildern und wie sie mit dieser Situation umgehen. Vielleicht kann man das Licht dann ein bisschen zurücknehmen. Wunderbar, ja.
And I would be going to the government.
Ich werde zum Amt gehen und deinen Namen aus der Familie streichen lassen, weil du Christ bist.
Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten.
Einer unter Millionen, isoliert und auf sich allein gestellt. So fühlen sich weltweit viele Christen, die einmal Muslime waren und in einer mehrheitlich muslimischen Umgebung aufgewachsen sind. Zum Beispiel aus dem Nahen Osten stammen, aus Subsahara-Afrika oder Zentralasien. Überall in der islamischen Welt kehren tausende Menschen dem Islam den Rücken zu und werden Christen. Eine unvergleichliche Erweckung in einer Welt, in der die Abkehr vom Islam sogar ein todeswürdiges Verbrechen ist. Das Risiko ist es ihnen wert. Viele Muslime sind mit ihrer Religion nicht mehr zufrieden. Sie beginnen nach Antworten zu suchen, ganz besonders im christlichen Glauben. Sie suchen online, bei christlichen Freunden oder in der Bibel. Anderen begegnet Jesus direkt, in Träumen oder Visionen.
Ich träumte vom Herrn Jesus Christus. Ich sah ein Licht und hörte eine Stimme zu mir sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Der Weg, den du bisher gelaufen bist, war nicht der richtige Weg. Aber jetzt bist du auf dem guten Weg. Diese Begegnung mit Jesus änderte alles, meine ganzen Überlegungen.
Den Impuls, der Familie von ihrem neuen Glauben an Jesus zu erzählen, müssen die meisten von ihnen unterdrücken. Sicherheit, Rückhalt und Identität, das alles verliert ein Muslim, der sich entscheidet, Christ zu werden. Denn diese Entscheidung bringt Schande über die Großfamilie und ist unverzeihlich. So werden enge Familienmitglieder zu Verfolgern.
Als ich meinem Vater erzählte, dass ich Christ geworden bin, sagte er, okay, nimm deine Klamotten, ich will dich nie wieder in diesem Haus sehen. Komm nie zurück, denn du bist nicht mehr mein Sohn. Ich kenne dich nicht.
Mein Onkel drohte mir, dass jeder, der mich findet, mich töten kann. Ich bat ihn, lass uns darüber reden. Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten.
Mein Bruder hat mich sehr verletzt. Er sagte zu mir, wenn eine Prostituierte an Mohammed glaubt, ehre ich sie und nenne sie Schwester. Aber dass du ein gutes Mädchen, Jungfrau, und eine feine Persönlichkeit bist, das zählt nicht für mich, weil du Christin bist. Die Prostituierte kann ich Schwester nennen, aber dich nicht.
Viele Christen mit muslimischem Hintergrund leben in Angst vor der Entdeckung. Offiziell anerkannte Kirchen können sie meist nicht besuchen, da diese Christen muslimischen Hintergrunds nicht aufnehmen dürfen. Wenn überhaupt, sind Treffen mit anderen Christen nur im Geheimen möglich, zum Beispiel in Untergrundgemeinden.
Ich bin mir sicher, selbst wenn ich alleine wäre, würde Gott mich nie verlassen. Aber in der Bibel steht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Alle Christen brauchen einander. Wenn es hier keine Christen gäbe, würde ich woanders hingehen, um welche zu finden.
Aber diese geheimen Treffen stehen in der Gefahr, vom Geheimdienst ihres Landes entdeckt zu werden.
Sie trennten uns gewaltsam voneinander. Sie schrien uns an und jagten uns Angst ein. Sie riefen: Setzt euch, setzt euch! Niemand sagt ein Wort. Dann haben sie das Haus und alles durchsucht. Sie nahmen alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hatte, an sich. Christliche Bücher, ein Kreuz, alles.
Doch trotz all dieser Gefahr verbreitet sich der christliche Glaube in der islamischen Welt rasend schnell. Und das nur, weil die Christen Mut finden, allen Risiken zum Trotz Jesu Botschaft zu bekennen. Bitte beten Sie für die Christen mit muslimischem Hintergrund. Beten Sie, dass Jesus vielen weiteren Muslimen begegnet, aber auch dafür, dass die Christen andere Christen finden, mit denen sie Gemeinschaft haben können, und dass diejenigen, die isoliert leben, an ihrem Glauben festhalten und nicht aus Angst zum Islam zurückkehren.
Ja, ist eine geballte Ladung. Ich weiss nicht, wie das bei euch ankommt, was das bei euch auslöst. Wenn ihr euch vorstellt, wenn wir solche Situation in der Schweiz hätten, wenn wir unter solchen Druck stehen würden. Ich glaube, Gott würde uns auch in dieser Situation durchführen. Und er führt auch sie durch. Trotz Leid und Attacken ist die Kirche in der islamischen Welt am Wachsen. Das war so ein Fazit, das wir aus dem Film gehört haben. Der Paulus tröstet und ermutigt die Christen im Römerbrief 8,18 mit dieser Aussage: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ich denke, das ist kein billiger Trost aufs Jenseits. Christen, die ich besucht habe, gesagt, das ist eine von vielen Stellen, die ihnen Mut gibt, durchzuhalten. Das soll auch uns Mut machen, in welcher Situation wir uns auch immer befinden. Und die Frage ist doch, und die hat mich bewegt, was bringt ein Muslim dazu, Christ zu werden, wenn er genau weiß, was auf ihn zukommt? Die Entscheidung hat ja richtig grosse Folgen, Risiken, Probleme. Würde mir da auch Ja sagen zu Jesus, unter so einem Druck? Aber eine einfache Antwort gibt es nicht, aber eins habe ich festgestellt bei den Gesprächen, die ich mit ihnen hatte. Sie sind durstig nach einer Botschaft der Hoffnung. Wenn diese Menschen eine Sehnsucht in ihrem Herz spüren nach Liebe, wenn sie die Botschaft vom Evangelium hören, von der Liebe, von der bedingungslosen Annahme, von der Vergebung, dann sind sie tief berührt. Das finden sie im Koran nicht. Gewissheit, dass sie von Gott geliebt sind, verändert ihr Leben. Und das stellt alle Risiken und Probleme, die auf sie zukommen, in Schatten. Gottes verborgenes Wirken. Viele Muslime kommen zum Glauben. In den letzten 10 Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, als die 1400 Jahre seit dass es den Islam gibt. Das noch mal wiederholen. In den letzten 10 Jahren sind mehr Menschen zum Glauben gekommen als 1400 Jahre, seit es den Islam gibt. Wir befinden uns in der Endzeit. Und Gott baut sein Reich. Und das ist eine Weckung. Und da dürfen wir staunen und dankbar sein. Und es ist oft, eben, wie wir gesehen haben, nicht auf ein Gebiet, Nahe und Ferne Osten begrenzt, sondern auch Afrika. Satellitenfernsehen, christliches Internet hilft, dass wenn Muslime keine Nachbarn haben, keine Freunde, die sie kennen, dass sie dann recherchieren und so oft einen ersten Schritt in christlichen Glauben machen. Oder auch unterschiedliche Arten, wie Gott zu Menschen redet. Wir haben gehört, dass sie Träume und Visionen haben. Auch da haben mir einige berichtet, wie sie das erlebt haben. Wir haben es im Video ganz kurz angetönt gehört. Tatsache ist, dass heute grosso modo jeder vierte Muslim bezeugt, dass er eine Vision oder einen Traum von Jesus hat. Und dann muss man nicht mehr diskutieren mit ihm, ob das Wort ist. Dann ist er so stark von der Liebe eingehüllt. Dann weiss er, das ist die Wahrheit, und dann geht es nur noch um die Frage, wie kann ich Zugang finden? Also man könnte sagen, über allem steht souveräne Eingreifen von Gott. Und ein Buch bringt das übrigens sehr eindrücklich zum Ausdruck, Träume und Visionen, 23 Zeugnisse, wo Muslime berichten, wie sie das erlebt haben mit diesen Träumen und Visionen. Das Buch kann man via Internet bei Open Doors bestellen. Leider habe ich heute keins mehr da. Aber das kann ich euch empfehlen, wenn ihr dazu mehr möchtet erfahren. Wie leben MBBs, kurz abgekürzt, eben Konvertiten, ihren Glauben aus? Sie leben, wie wir es gehört haben, im Film oft an geheimen Ort. Sie können sich nicht versammeln, sie haben keinen Zugang zu christlichen Gemeinden vor Ort, weil dann würden sofort die Kirchen in diesen Ländern geschlossen. Flucht ist oft die einzige Lösung. An einem anderen Ort eine neue Existenz aufbauen, da unterstützen wir die Christen. Und ein weiterer Punkt, sie stehen trotz ihrer Situation, ihrem Druck, den sie haben, sind sie mutig bereit zum Glauben zu stehen, nehmen da so Leidensbereitschaft auf sich. Da zwei Beispiele, MBB Christen im Untergrund, sie haben keine Kirche, kein Lokal, wo sie sich versammeln können, oft, nicht immer, und treffen sich von außen. Und das ist natürlich auch die Gefahr, dass sie da entdeckt werden. Oft sind sie jung im Glauben, wie wir da auf dem Bild sehen. Sie brauchen persönliche Hilfe, Begleitung, Vorbilder. Das Bild habe ich von Nigeria mitgebracht. Das sind alles ehemalige Muslime, die zum Glauben gefunden haben. Und wisst ihr, was die jetzt machen? Die lernen das Neue Testament auswendig. Und sie haben mir zitiert. Ich habe gesagt, ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich das Neue Testament auswendig kann. Sie haben gesagt, wenn wir den Koran auswendig lernen können, können wir auch das Neue Testament auswendig lernen. Warum machen sie das? Sie gehen dann raus, nicht dort, wo sie vorher gelebt haben, und bringen die gute Nachricht weiter. Aber oft dürfen sie keine Bibel dabei haben. Das, wenn sie verhaftet werden. Und dann zitieren sie auswendig aus dem Kopf das Evangelium. Vielleicht sind sie jetzt auch motiviert, mal das Neue Testament auswendig zu lernen. Das hat mich so beeindruckt, die Liebe zu den Verlorenen, zu denen, sie sagen, das ist jetzt nicht etwas, was wir für uns in Anspruch nehmen, auch uns ist das Herzensanliegen, dass wir die Botschaft weitergeben. Sie haben einfach den Wunsch, dass nicht nur ihre Familie, sondern ihre Nachbarn oder einfach alle Menschen die Botschaft hören. Und wir unterstützen die Menschen in den verschiedenen Regionen von Asien, Nordafrika und Mittleren Osten, mit materieller Nothilfe, das ist oft auch wichtig, also wenn sie eine neue Existenz aufbauen müssen. Hilfe beim Aufbau vom Lebensunterhalt, aber dann auch die Ausbildung von Leitern, wie die Gemeinden wachsen und explodieren. Und da braucht es auch geistliche Leiter und natürlich auch christliche Schulen für MBB-Christen, wo es dann auch möglich ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, Was können wir tun? Das tut Open Doors. Sie können uns natürlich aktiv unterstützen. Aber genauso wie eine finanzielle Unterstützung wertvoll ist, ist uns wirklich das nachhaltige, andauernde Gebet das Wertvollste. Und dazu habe ich auf verschiedenen Tischen unser aktuelles Magazin aufgelegt. Ich sage immer, wenn wir aktuell informiert sind, einmal im Monat, 12 Seiten, 10 Minuten gelesen, dann fällt es uns eindeutig leichter, nachhaltig im Gebet dran zu bleiben. Da können wir konkret beten. Und darum lade ich euch ein, nehmt doch so ein Exemplar mit. Und wenn ihr motiviert und begeistert seid, könnt ihr es gratis bestellen mit der Postkarte, die ihr mitnehmen könnt. Da können wir das jeden Monat zugestellt über. Aber was mir genauso wichtig ist, die Gebetsagenda, die da drin liegt, wo jeden Tag ein Anliegen ist. Irgendeinem Land, kurz auf 10 Zeilen beschrieben, wo ihr in eurer Zeit mit Gott in der Fürbitte für so ein Schicksal einstehen könnt. Und die Menschen werden das spüren und ihr werdet mit Sicherheit gesegnet. Wir wollen auch jetzt eine kurze Zeit im Gebet verbringen miteinander. Zwei Personen haben sich zur Verfügung gestellt, dass sie stellvertretend für uns alle das Gebet formuliert. Und ihr dürft das natürlich in eurem Herz mittragen oder auch selber eure eigenen Gedanken dann innerlich zum Ausdruck bringen. Wie hast du gedacht, wie wir das machen? Die können wir gerade führen, oder? Ja.
Ja, wir haben jetzt viel gehört über die Christen, die anders leben als wir hier, und wir wollen das Anliegen auch als Gemeinde unterstützen und für die einstehen. Wir haben es gehört, wie dass wir das machen können, mit Gebet am allerbesten. Herr Jesus, du siehst, wie wir jetzt hier freimütig zusammenkommen heute Morgen, ohne gross zu studieren, und haben einfach das Gefühl, das sei normal. Aber wir haben es gehört, es ist alles andere als normal, um sich in Sicherheit zu versammeln und über dein Wort auszutauschen und zu lesen und zu hören. Aber ich danke dir auch, dass du, ja, dass wir wissen, dass es zwei Seiten von dieser Münze gibt. Wie der Roland schon erzählt hat, auf der einen Seite die schreckliche Seite, die schlimme Seite, aber auf der anderen Seite auch die ermutigende Seite. Und wir wollen uns wirklich ermutigen lassen von diesen Vorbildern, die wir von ihnen gehört haben und wo es so viel gibt, und immer wieder neu schenkt du ihnen heiligen Mut zum Durchheben bis zum Schluss. Egal, was für Konsequenzen das hat, und das soll auch ein Vorbild sein für uns, dass wir die Menschenfurcht auf die Seite legen und einfach auch von dir immer wieder neue Mut schenken lassen, über dich zu erzählen und einfach, ja, das Evangelium so weiter zu verbreiten. Du brauchst jedes Einzelne, ob hier in der Schweiz, ob im Missionsfeld oder eben unter den Leuten, die sich selber missionieren tun, zum Glauben kommen durch einen Traum und dann das Anliegen im Herzen bekommen, um das weiter zu erzählen. Anderen Leuten um sie herum, egal was für Konsequenzen das hat. Ich danke dir, dass du ihnen hilfst, durchzutragen, dass sie einander selber ermutigen können, dass sie Möglichkeiten haben, um an Literatur herzukommen oder vielleicht eben über das Internet untereinander Gemeinschaft zu haben, wo sie wieder stärken tut, immer wieder von neuem. Und dass wir nicht nachlassen in dem Gebet, an sie zu denken. Amen.
Wir haben es hier mit dem Herrn zu tun, mit dem auferstandenen, bald wiederkommenden Herrn. Vielleicht können wir zur Ehre Gottes uns noch mal erheben und im Gebet einfach Gott die Ehre geben. Ich möchte mich, Herr Jesus, anschließen an all das, was jetzt mein lieber Bruder, Herr Haus, vollem Herzen gesagt hat. Wir haben eingangs von der Waffenrüstung gehört. Und dank Herr, bestimmt sind einige von uns, ich weiß nicht, ob der ein oder andere noch nicht ganz so überzeugt von dem. Schenk den Mut, Herr, wie er heute herausgefordert worden ist von der islamischen, hinduistisch-buddhistischen Welt, die Entscheidung zu treffen für die Wahrheit und nicht sein ganzes Leben in der Lüge, im Zentrum des Teufels zu leben und der Lüge zu folgen und dafür einzustehen, Zeit zu verbringen mit allen möglichen. Herr, du hast gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und wir haben sie erkannt. Der, der im Glauben Jesus in sein Herzen aufgenommen hat, wie die Vorbilder aus der eben islamischen verfolgten Welt, wie die, die bereit sind, Familien alles aufzugeben, um diese Menschen zu erreichen, wie damals der Gottesschmuggler, der die Bibeln in Massen nach Russland und in die asiatische Welt geschmuggelt hat, nicht geschämt hat, auch wenn er bereit war, sein Leben dafür zu geben. Und so stimmt das genau. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und das ist Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wozu frei? Zum Kritisieren, zum religiösen Traditionen? Nein. Frei, sich nicht zu schämen, das Evangelium und den Menschen die Evangelium weiter zu sagen, wie es die Vorbilder hier aus Open Doors und OML, die Missionsgesellschaft, die den Mut haben, das zu tun und auch solche, die wirklich geben, Herr, geben aus vollen Herzen ihr Leben, ihre Finanzen, alles, Herr. Dank die Freiheit, Herr, werden wir aber dann richtig erleben, wenn du wiederkommst. Und da freuen wir uns auch darauf. Es sind wenige im Vergleich auf die Masse, aber dank zu hören, wie viele aus dem Islam sich entschieden haben, bekehrt haben, das Verhältnis, das du, lieber Gott, Jesus Christus, gern haben möchtest, zu deinem Geschöpf eingegangen sind. Und jetzt haben sie Verhältnis mit dir. Und nichts kann sie trennen von der Liebe Gottes. Krankheit, Verfolgung, nicht mal der Tod. Das ist so, unbeschreiblich genial. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, der aber auch jetzt in uns ist und durch uns wirken will. Und wirklich aus der Defensive in die Offensive geht, um die Wahrheit zu bekennen und diese Freiheit in allen Bereichen zu deiner Ehre nutzt. So danke ich dir nochmal für diese Challenge von Werner, von was wir heute Morgen erhalten haben, Herr. Wir preisen deinen Namen. Amen. Amen. Also ich darf einfach euch sagen, das habe ich jetzt schon jahrelang, bin mit Open Doors und anderen nach da. Es lohnt sich, bedient euch.
Ja, das ist der beste Werbespot, herzlichen Dank. Was will man noch mehr? Ich möchte nur ganz kurz noch ein paar abschließende Gedanken weitergeben, so einen Output oder ein Dessert, wie man es auch immer will. Ich glaube, wenn man so, man sagt ja, man so den Zack zusammenbindet, können wir eigentlich heute mitnehmen, wir können viel lernen. Lernen von verfolgten Christen, was es bedeutet, trotz ihren Umständen treu der Nachfolge von Jesus zu stehen. Jesus sorgt für die verfolgten Christen, aber wir dürfen uns aktiv beteiligen. In Johannes 16 steht, wie ich es anfangs zitiert habe, kein Diener ist grösser als sein Herr. So wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wer weiß, ob das nicht auch in der Schweiz einmal stattfindet. Ich bin mit einem Pastor von Indien, das habe ich das letzte Mal zwar zitiert, aber vermute, die wenigsten können sich noch die Aussage erinnern, mit einem Pastor von Indien unterwegs gewesen, der Sanjay hat er geheissen. eine Woche lang und hat gesagt, wow, habt ihr ein wunderbares Land. Ein schönes Land, so viel Wohlstand. Aber Roland, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich wählen könnte, ob ich jetzt bei euch weiterlebe, in der Freiheit, oder ob ich jetzt zurückgehe auf Indien, in die Verfolgung, ich gehe zurück. Und ich habe ihm gesagt, ich verstehe es jetzt nicht ganz, was willst du mir damit sagen? Und er hat gesagt, weißt du, Roland, Verfolgung treibt uns in die Arme von Jesus. Und was ich bei euch ein bisschen festgestellt habe, ist nicht Verfolgung. Das ist Verführung. Das ist Ablenkung. Das treibt euch weg von Jesus. Das habe ich nie mehr vergessen. Das dürft ihr mitnehmen. Möcht euch mit einer Hausaufgabe quasi in den Alltag schicken, in den Sonntag. Das Mut zum Bekenntnis. Wir haben es vorher im Gebet gehört, dass wir die Menschenfurcht auch ablegen. Und Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal Gelegenheit gehabt, jemanden in deinem beruflichen oder privaten Umfeld den Glauben von Jesus durch ein Zeugnis, durch eine Liebestat weiterzugeben? Der Vers, den ich schon mal heute eingeblendet habe, möchte ich euch mit auf den Weg geben. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, das ist eigentlich nicht der, sondern der, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu geben über die Hoffnung auf Jesus, die euch erfüllt. Aber nicht nur die uns fragen, sondern einfach in die Situation, wo dich Gott in den nächsten Wochen einführt, den Menschen, die dir über den Weg gibt, hab doch den Mut, auf die Art, die einfach dran ist, etwas weiterzugeben. Ich wünsche euch das allen heute Morgen, dass wir den Auftrag Jesu, Botschafter an Jesus statt sein, treu nachkommen. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt, wir haben es gehört im Gebet. Der befähigt uns, der setzt uns frei. Und in dem Sinn möchte ich euch herzlich danken, dass ich ein weiteres Mal da sein durfte. Ich wünsche euch Gottes Segen, dass ihr das Reich hier in Alpisrieden, in Zürich, weiter baut mit der Kraft vom Heiligen Geist in und durch Jesus. Amen.
Von unserem Weg zu schauen auf Jesus.